Heute begrüße ich im Innoform-Podcast zum InnoTalk Andreas Grabitz von Eurofins. Er beschäftigt sich mit Regularien weltweit und auch mit Analytik. Das ist eine Paarung, die besonderen Reiz hat. Wir werden sprechen über den Schadstoff des Monats und über den Einfluss von Analytik auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen. Und Sie werden vieles Handwerkszeug für Ihre tägliche Praxis im Umgang mit Lebensmittelverpackung hören. Und zum Schluss sagt Andreas uns noch, welche Verpackung er nicht mehr kauft, weil sie ihm zu bedenklich erscheint. Freuen Sie sich auf diese kurze Episode mit Andreas Grabitz. Herzlich willkommen, Andreas Grabitz hier im Innoform-Podcast zum InnoTalk.
Guten Morgen, Carsten.
Schön, dass du da bist. Andreas, du bist einer unserer Top-Referenten bei Innoform Coaching. Wir sind auch über Geschäftsbeziehungen mit Innoform GmbH, Testservice und Eurofins verbunden. Deine erste Veranstaltung bei Coaching war 2009, habe ich mal rausgesucht. Seit 2012 bist du eigentlich regelmäßiger Referent in verschiedenen Veranstaltungen. Es sind insgesamt 78 Veranstaltungen, wo du schon beteiligt warst. Das ist rekordverdächtig und das verbindet uns auch irgendwie. Und das hat mich motiviert, dich hier mal zum Podcast auch einzuladen. Aber bevor wir so ein bisschen auch in die Thematik, die dich ja bewegt, seit deiner gesamten beruflichen Karriere einsteigen, interessiert uns und vor allen Dingen unsere Zuhörer natürlich, was macht Eurofins?
Oh, jetzt, Gott, das machen wir mal ganz kurz, weil ich glaube, die meisten wissen es. Eurofins ist ein Prüfinstitut. Wir messen alles von Schwermetallen, Nährwerte, irgendwelche Luftkontaminationen und eben auch Verpackungsmaterialien.
Du bist ja auch verantwortlich als Business Unit Manager für den Bereich Verpackungsmaterialien, aber da auch sehr stark im Bereich Regulatorien unterwegs und Prüfmethoden gleichzeitig, habe ich so ein bisschen auch deiner Vita und dem ChatGPT vor unserem Gespräch hier entlockt. Wir kennen uns natürlich auch schon seit 2009 persönlich. Was machst du genau in dieser Aufgabe Business Unit Manager? Das kann ja vieles bedeuten.
Ja, und tatsächlich ist das gar nicht mehr aktuell. Ich muss zugeben, dass ich das, glaube ich, sowohl in meinem Innoform-Profil als auch auf meinem LinkedIn-Profil noch gar nicht aktualisiert habe. Der Business Unit Manager bei Eurofins oder bei Eurofins CPT in Hamburg ist eigentlich sowas wie ein Abteilungsleiter, wenn man so will, mit eigener Budgetverantwortung. Diese Aufgabe habe ich aber vor knapp 2 Jahren abgegeben. Wir haben einen Nachfolger eingestellt und seitdem trage ich den sehr illustren Titel eines Global Packaging Compliance Managers. Da kann sich natürlich sehr vieles dahinter verbergen. Ganz konkret geht es darum, dass ich vor allem tatsächlich für die Eurofins-Gruppe intern, wir haben 14 Laborstandorte über die ganze Welt verteilt, die sich mit Migration beschäftigen. Und ich versuche, die regulatorische Landschaft so aufzuarbeiten, dass wir alle es möglichst einfach haben, sie zu verstehen. Und dass wir die gleiche Antwort geben, wenn wir eine Frage von einem Kunden in Indien, in den USA oder in Japan bekommen, wie denn die Regulatorien in Malaysia oder in Israel oder in Bolivien wohl so sind. Und das aufzuarbeiten in Leitfäden, in Internetportale, die wir in den letzten 2 Jahren programmiert haben, das ist so meine Hauptverantwortung eigentlich im Moment.
Das ist ja ein hochspannendes, aber auch ein hochkomplexes Feld. In welcher Region tummelst du dich denn im Moment am meisten?
Also was mich im Moment sehr beschäftigt, ist Japan. Japan hat 2020 eine komplette Revision ihrer Kunststoffgesetzgebung erlassen, wo sie so ja ein bisschen eine Mischung aus europäischen und US-FDA-Konzepten im Prinzip zusammengemischt hat oder so ein Mischkonzept entwickelt hat. Und dieses Positivlistensystem wird gerade relativ kontinuierlich ergänzt, überarbeitet, soll auch nächstes Jahr eine komplette Revision kommen. Das verunsichert sehr viele Unternehmen, die im globalen Markt aktiv sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Fragen. Da bin ich auch extrem dankbar, dass wir eine Filiale in Yokohama in Japan haben, wo wir dann auch mit den Kollegen vor Ort reden können, die zum Beispiel in der Lage sind, die ganzen Schriften zu lesen. Das ist ja häufig schon ein ganz großes Problem, dass viele gerade von den Drafts sind einfach nicht auf Englisch zur Verfügung. Ne? Da muss man dann Kollegen vor Ort haben oder man ist einfach verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja dann gibt es auch immer wieder so spannende neue Fragestellungen, die dann aber eher so punktuell sind. Also Japan ist tatsächlich im Moment so ein Hot Topic, muss man tatsächlich sagen.
Uns beiden wird ja nachgesagt, und ich will noch nicht so sehr in die technischen Details jetzt reingehen und in die Regularien, dass wir ganz gute Vorträge machen und immer so souverän rüberkommen. Uns verbindet privat auch ein bisschen was. Wir versuchen, Arbeit und Leben zu kombinieren. Darf ich fragen, was machst du privat? Was motiviert dich außer Eurofins? Was macht dir Spaß?
Ja, tatsächlich ist es genau wie du sagst, Work-Life-Balance. Also ich bin absolut kein Workaholic. Das war unter anderem auch einer der Gründe, warum ich diese Abteilungsleiterstellung aufgegeben habe. Ich glaube, viele, unter anderem auch Teile meiner Familie, meines privaten Umfeldes, betrachten das als einen Karriererückschritt. Die nächste Position wäre dann vielleicht irgendwie eine globale Senior-Rolle oder vielleicht irgendwie die Geschäftsführung in Hamburg gewesen. Und in der Tat bin ich eigentlich einen Schritt zurückgegangen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich dort so viele Stunden kloppen muss als Abteilungsleiter. Ich hatte zum Schluss 14 Menschen, die direkt an mich berichtet hatten. Also ich habe so viel administratives machen müssen, dass ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Und das ist jetzt tatsächlich besser. Ich arbeite sehr, sehr viel aus dem Homeoffice, habe hier einen großen Garten auch mit Gemüseanteil dran. Wir halten Hühner. Also hier tatsächlich, das ist so ein bisschen meine Oase, auf der ich auch wirklich zur Ruhe komme, auf der ich entspannen kann. Und manchmal sitze ich dann so einen Samstag eine Stunde lang irgendwo auf irgendeinem Kiesweg und rupfe Unkräutchen und komme dabei echt richtig gut runter.
Und das habe ich das Gefühl, das ist meine Hypothese, dass man das wirklich auch spürt bei den doch manchmal trocken anmutenden Themen, die du ja bearbeitest und die du in unseren Webseminaren, und das darf ich wirklich lobend hervorheben, einzigartig, in einer einzigartigen Präzision und trotzdem liebenswürdigen Art rüberbringst. Und das ist das Schöne, wenn man in diesem Bereich arbeitet, in dem wir beiden arbeiten, komplexes Wissen einfach in der Masse verbreiten, das treibt uns, glaube ich, beide so ein bisschen an, oder?
Ja, definitiv. Also das runterzubrechen, aber die doch nicht die nötige Detailtiefe oder Präzision zu verlieren, ist tatsächlich was ich extrem spannend finde, ja.
Ja, finde ich auch. Und jetzt lass uns da ruhig mal reingehen. Mal ganz konkret, eine ganz offene Frage. Was ist dein Lieblingsthema in Bezug auf Verpackung eigentlich?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es auch einer gewissen Entwicklung unterliegt, sag ich mal. Also ich habe schon jahrelang, und auch da schlägt immer noch wirklich mein Herz für, ist dieses Regularienthema. Auch wenn das noch so absurd klingen mag, dass jemand das Durchflöhen von irgendwelchen Gesetzestexten spannend findet. Ja, das ist vielleicht ein bisschen skurril, aber es ist tatsächlich so. Also dieses Migrationsthema ist nach wie vor eines meiner Lieblings- oder meiner Schwerpunktthemen. Auch weil es was mit Verbraucherschutz zu tun hat, es hat was mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist, ja, man könnte ein bisschen pathetisch sagen, das ist, da tue ich was Gutes für diese Welt. Aber man könnte auch einfach sagen, vielleicht ein bisschen praxisrelevanter oder praxistauglicher, ich tue was Sinnvolles,
genau,
indem ich dafür sorge, dass Verpackungen sicher bleiben. Und ja, das treibt mich schon hauptsächlich an. Gezwungenermaßen auch, wir kommen ja, glaube ich, später noch mal ein bisschen drauf zurück, hat aber auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit immer mehr Raum eingenommen. Das ist so ein bisschen eine zwiespältige Sache für mich, weil eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit so komplex ist, dass ich das neben dem Konformitätsthema eigentlich nicht zufriedenstellend bearbeiten kann. Also wenn man sich so anguckt, ne, was gehört denn eigentlich alles dazu? Sowas wie Recyclingfähigkeit, Einsatz von Rezyklaten, diese ganzen Green Claims Diskussionen und so. Also das ist so ein vielfältiges Thema, dass man eigentlich das nicht mal alleine, sondern dass man eigentlich 3, 4, 5 Leute bräuchte, um das auch nur einigermaßen befriedigend zu bearbeiten. Aber ja, damit beschäftige ich mich in letzter Zeit immer mehr. Also wir haben ja auch Webseminare, ne, zum Thema Einsatz von Rezyklaten, bioabbaubare Verpackungsmaterialien und so. Das nimmt einen immer größeren Raum ein.
Genau, so ist es auch bei uns und wir versuchen das auch wirklich von mehreren Seiten zu beleuchten und fokussieren uns dabei deinen Beiträgen tatsächlich auch wieder auf die Regularien und da möchte ich gerne auch eigentlich noch so ein bisschen dranbleiben. Unsere Zuhörerschaft ist ja hauptsächlich aus dem verpackungsherstellenden Gewerbe, aber auch zunehmend immer mehr Verpackungsanwender, die jetzt in eine Bedrulle kommen. Mensch, wir möchten gerne was verändern, aber wir müssen alle Regularien einhalten. Was sind denn im Moment so für europäische Anbieter erst einmal? So die Regularien, die im Moment so top diskutiert werden, wo geht im Moment so ein bisschen die Post ab? Wo sollte man sich drum kümmern, wenn man im Moment so in Europa unterwegs ist? Wir kennen ja alle die Kunststoffdirektive, aber wir sind auch gar nicht nur auf Kunststoff fokussiert, wobei das, glaube ich, der am besten geregelste Bereich nach wie vor ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt mal rein, was das Thema Lebensmittelsicherheit betrifft, ne, also klammern wir mal dieses Green Claims und Kompostierbarkeit aus, das ist ja ein bisschen eine andere Baustelle, ist es tatsächlich so, Kunststoffe ist EU-weit harmonisiert geregelt. Gott sei Dank auch wirklich weitestgehend konsistent. Es gibt nur eine einzige mir bekannte Ausnahme, das ist das Bisphenol A-Verbot in Frankreich. Da hat Frankreich eine auch, nicht nur, aber auch für Kunststoff geltende nationale Verordnung erlassen, die, wenn man es ernst genau nimmt, eigentlich im Widerspruch zum EU-Recht steht. Ist aber tatsächlich die einzige. Was ein bisschen verwirrend ist oder sein kann, ist, dass die Kunststoffverordnung ja nur Monomere und Additive regelt. Und es aber ja auch noch andere Inhaltsstoffe in Kunststoffverpackungen gibt, wie Katalysatoren, wie Lösemittel, Polymerisationshilfsstoffe etc. Und die sind nicht geregelt auf der europäischen Ebene. Und das hat zur Folge, dass es dann nationale Einzelgänge gibt, wie zum Beispiel die niederländische Warenwettverordnung. In Deutschland haben wir BfR-Empfehlungen, die solche Stoffe regeln. Also da gibt es dann einzelne nationale Regelwerke, die dann eben dann doch so ein bisschen Flickenteppich auch im Kunststoffbereich machen. Ist aber tatsächlich nicht so das ganz große Thema.
Ist auch, glaube ich, problematisch, nicht so hoch einzustufen. Passiert relativ wenig Unheil. Ne? Genau. Das kann man, glaube ich, aus der Prüftechnik auch dazu beisteuern.
Genau, weil das einfach ja Inhaltsstoffe sind, die von den Mengen her, von den Einsatzmengen her extrem niedrig sind. Passiert da oft eigentlich nicht wirklich was. Wenn wir dann in den Kunststoffverpackungen weitergucken, ne, dann haben wir natürlich das ganz große Thema Druckfarben. Das ist und bleibt auf der europäischen Ebene ein blinder Fleck. Die Schweizer Druckfarbenverordnung ist ja jetzt aktuell zum Anfang Januar überarbeitet worden, ist nach wie vor der Benchmark global, würde ich definitiv sagen. Also alle großen Markenartikler, alle führenden Druckfarbenhersteller in der EU halten sich eigentlich an die Swiss Ordinance. Die Deutschen haben ja 21 haben sie ja eine deutsche Druckfarbenverordnung erlassen mit einer Übergangsfrist von 5 Jahren. Die wird also 2026 in Kraft treten. Wir sind alle ratlos im Moment, wie das da weitergehen soll, weil die Positivliste hat am Anfang etwa knappe 540 Substanzen waren drin in der Positivliste. Die Liste A aus der Swiss Ordinance, also die Liste der Substanzen, die positiv bewertet worden sind, hat über 1000 Einträge. Also das ist gerade mal die Hälfte von dem, was in Deutschland im Moment geregelt wurde. Und die Aussage des Verbraucherschutzministeriums in Deutschland damals war, dass diese lange Übergangsfrist von 5 Jahren dazu genutzt werden soll, möglichst viele weitere Substanzen in die Positivliste einzubringen. Da passiert aber im Moment gar nichts. Also wir haben weniger als 10 Substanzen, ich weiß nicht genau, 6, 7, 8, die da im Moment, die jetzt diesen Zulassungsprozess durchlaufen haben. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir auf 15 oder 20 vielleicht bis 2026, aber bei weitem nicht auf irgendwas, was praxisrelevant ist. Also was da hinter den Kulissen, vielleicht hast du da den einen oder anderen Podcast-Teilnehmer, der da vielleicht mehr Insider-Wissen hat, aber ich verstehe im Moment nicht, was da so weiter passiert.
Also ich habe mir das gerade auch mal eben zwischendurch notiert, dass ich da nochmal weiterforsche. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade eine Parallelentwicklung sehen durch diese Nachhaltigkeitsdebatte, die wir gleich auch noch ein bisschen vertiefen wollen. Druckfarben haben ja einen großen Einfluss auf die mechanische Recyclingfähigkeit von Folien, von Verpackungen, von Kunststoffen, auch von Papier. Und diese Druckfarben werden gerade ja im großen Stile optimiert, um das Recycling zu verbessern, zu erleichtern, um vielleicht auch erstmal die optischen Eigenschaften signifikant zu verbessern. Folien leiden unter Stippen, wenn viele Druckfarben drin sind, insbesondere wenn das zweikomponentige Systeme sind. Aber auch dieses Vergrauen des Regenerats. Man kann nicht mehr gut transparente Verpackung teilweise herstellen und man kriegt Druckprobleme dann wiederum auf diesen pickeligen Folien. Und bei Papier ist ja das De-Inking schon seit jeher ein Riesenthema und immer eigentlich noch nicht zufriedenstellend gelöst. Man kriegt keine hochqualitativen Papiere so einfach heute mehr hin. Gerade nicht für Direktkontakt mit Lebensmitteln, mit stark bedruckten Ausgangsmaterialien. Ist das vielleicht auch etwas, was dazu führt, dass man da im Moment so ein bisschen in der Warteschleife ist, in der Orientierungsphase? Wir sehen das ja auch im Energiemarkt ähnlich. Ich glaube, es sind im Moment alle Märkte, die so ein bisschen umgewälzt werden. Und der Druckbereich gehört, glaube ich, im Moment massiv dazu. Nur Stichwort NC-Farbe weg hin zu Polyurethan-Druckfarbe. Ein Riesenwechsel für die Drucker.
Ja, genau. Also das mit der NC-Farbe hat tatsächlich ja damit zu tun, dass es mittlerweile einige Hinweise darauf gibt, dass die nitrocellulose-basierten Druckfarben während des Recyclingprozesses irgendwelche Abbauschritte erfahren, die zu genetischen Veränderungen führen können. Das ist, wird ja über diese Ames-Tests wird das ja ermittelt, diese genetischen Genschäden, genotoxischen Eigenschaften. Und da gibt es Hinweise darauf, dass das durch die nitrozellulose-basierten Druckfarben passiert. Ich sehe das aber ehrlich gesagt nicht in Zusammenhang damit. Also die sowohl die Schweizer Druckfarbenverordnung als auch die deutsche Druckfarbenverordnung zielen ja ausschließlich auf die Lebensmittelsicherheit ab. Grenzwerte für den Übergang, Aufnahme, ne, 1 Kilogramm pro Tag Zeit seines Lebens und das muss dann sicher sein. Das hat, diese ganze Debatte hat tatsächlich, also diese regulatorische Debatte hat überhaupt nichts mit irgendeinem Nachhaltigkeitsaspekt zu tun. Wenn man vielleicht mal davon absieht, dass Verbraucherschutz letztendlich ja auch nachhaltig ist, ne? Aber also dieses Recyclingfähigkeit, Einsatz von Rezyklaten, De-Inking, whatever, das hat alles nichts mit dem Lebensmittelrecht zu tun. Das wird jetzt tatsächlich im Rahmen der Novellierung der 1935/2004 der EU-Rahmenverordnung wird das erstmals diskutiert, ob tatsächlich in diese Gesetzgebung Anforderungen auch an die Nachhaltigkeit von Verpackungsmaterialien reinkommen sollen. Das ist aber noch ein Stück des Weges, bis wir da überhaupt erstmal einen ersten Entwurf sehen. Also das wird von der EU-Kommission, wird das gerade im Moment intensiv diskutiert, das in diese Regularien mit einzubauen. Im Moment findet das aber nicht statt. Also das, was du angesprochen hast in Bezug auf Recycling, ja, das spielt eine Rolle, dass man natürlich versucht, Rezyklat so oder die Verpackung so zu gestalten, dass die Rezyklate, die daraus gewonnen werden, wieder möglichst hochwertig sind. Andererseits muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, wir kommen auch irgendwann auf das Thema Rezyklate nochmal separat. Ne? Genau. Die Anforderungen, die im Moment gerade an die Verwendung von Rezyklaten im Lebensmittelkontakt gestellt werden, sind so hoch, dass ich in absehbarer Zeit eh nicht damit rechne, dass wir außer PET irgendein Material im Lebensmittelbereich werden verwenden können.
Sicherlich meinst du dann auch die PET-Flasche hauptsächlich. Wenn ich an PET-Folien wiederum denke, sehe ich da ja gerade eine große Substitution durch OPP-Folien bei dünnen PET-Folien. Und bei den PET-Schalen weiß man noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber da zeichnet sich auch so ein kleiner Trend Richtung Polypropylen ab. Also man will so ein bisschen in die Polyolefine-Welt, oder?
Man will so ein bisschen in die Polyolefine-Welt, ja. Wobei ich es ehrlich gesagt im Bereich der Folien und der Schalen gar nicht so richtig verstehe, warum das so ist. Also so eine schöne PET-Schale für den Backofenbereich hat ganz hervorragende Eigenschaften. Wenn man sie nicht schwarz einfärbt, werden sie sogar auch ganz passabel erkannt durch die Infrarotdetektoren in der Sortieranlage. Also dieses schwarze Einfärben ist natürlich ein Problem, aber der ganze Rest verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Im Bereich der Folien ist es ein bisschen was anderes, weil zumindest nach meinem Kenntnisstand wird wenig mit reinen PET-Folien gearbeitet, sondern es sind immer Laminate. Und die Laminate sind natürlich nicht einfach zu rezyklieren. Das ist schon, also da kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man da auf die vor allem auf OPP wechselt.
Also habe ich so ein bisschen rausgehört, Baustelle für Packmittelhersteller aus Kunststoff ist sicherlich das Thema Drucken, Druckfarbe, im Moment, was Regularien in Europa angeht. Das hast du eben sehr schön erläutert. Gibt es da noch einen anderen Punkt, den du vielleicht erwähnen möchtest, wo die Packmittelhersteller im Moment aufpassen müssen, wo sie vielleicht ein Augenmerk drauf legen sollten, wo früher vielleicht nicht so der Dampf auf dem Kessel war? Oder ist es eigentlich nur immer wieder diese regelmäßigen, turnusmäßigen Aktualisierungen, die es ja alle paar Jahre, kann man fast sagen, ja doch gibt im Kunststoffbereich?
Ja, alle paar ist eigentlich ein bisschen übertrieben, ne? Wir haben jetzt gerade 16 Amendments und die Kunststoffverordnung ist 2011 erlassen worden, also vor 13 Jahren. Wir haben so um und bei eine pro Jahr sogar.
Eine pro Jahr
sogar. Ein bisschen mehr, genau. Ja, jein, also klar, die Aufgaben, die Verantwortung, ich war ja jetzt neulich erst mit Johannes Bergmeier beim Wechselwirkungsseminar in Osnabrück, wo wir mit 15 Qualitätsmanagern im weitesten Sinne das wieder diskutiert haben, dass die Aufgaben eigentlich immer komplexer und immer vielfältiger werden, mit denen so ein Qualitätsmanager oder technischer Leiter oder wer auch immer die Verantwortung in den entsprechenden Unternehmen hat, werden immer komplexer und das, man hat irgendwie das Gefühl, es nimmt gar kein Ende. Also wenn man sich jetzt die Diskussion um PFAS anguckt, ne, also eine sehr, sehr chemisch-technische Diskussion, die da auftritt, wo man dann einerseits irgendwie PFAS als eins betrachtet oder es mit einem Wort eine Substanzgruppe bezeichnet, die viele, viele tausend Substanzen umfasst, die im Kunststoff- und im Papierbereich und bei den Containern ganz unterschiedliche Anwendungen haben, ganz unterschiedliche Chemie dahinter, völlig unterschiedliche Verwendungszwecke. Warum werden sie im Bereich der Kunststofffolien oder im Bereich der Papiere eigentlich eingesetzt? Aber alles wird über einen Kamm geschoren. Und das müssen Qualitätsmanager damit umgehen. Also die müssen das ja auch irgendwie alles kapieren. Ne? Also da kommt dann wieder Verantwortung, dass wir als, ich sag jetzt mal, Sachverständige, als die Wissenden, das Wissen so runterbrechen müssen, dass es auch jemand, der kein Chemie studiert hat, dann auch verstehen muss. Ne? Und das in Verbindung mit allem, was wir schon diskutiert haben, Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit und dann ist ja gerade bei den Mittelständlern haben die Qualitätsmanager dann ja oft auch noch Energie und Umwelt und was weiß ich was noch alles mit auf der Verantwortungsliste. Also ich möchte mit vielen, vielen unserer Kunden nicht tauschen.
So sehe ich das auch. PFAS, lass uns doch eben erläutern, das sind ja die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Was ist das genau? Vielleicht kannst du noch 2, 3 Sätze zu sagen, damit für die Leute, die es nicht so kennen.
Ja, das sind Chemikalien, die, sag ich jetzt mal sehr technisch ausgedrückt, ein Kohlenstoffatom haben, das komplett fluoriert ist. Also eine CF3-CF2-Gruppe enthält. Das sind fluorierte Chemikalien, die im Bereich der Papierverpackung sehr viel als Oberflächenbeschichtung eingesetzt werden, um Papiere fett-, Wasser-, feuchtigkeitsresistent zu machen, die im Bereich der Textilien, also sowohl Outdoor-Kleidungsstücke, aber auch sowas wie Wohntextilien, Teppichböden, Sofabezüge verwendet werden, um Staub-, Schmutz-, fettabweisende Wirkung zu erzielen. Und dann gibt es, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ganz andere Anwendungen, die aber unter die gleiche Substanzgruppe fallen. Das sind dann fluorierte Polymere, sowas wie Teflon, ne, wird zum Beispiel im Bereich der Druckfarben eingesetzt, um den Druckfarben so eine gute Kratzfestigkeit zu verleihen. Dafür wird das gerne verwendet. Oder es gibt dann so Vinylidenfluorid-basierte Polymere, die dann im Bereich der Polyolefine verwendet werden. Dort werden sie als Polymerisationshilfsmittel verwendet, um die Verarbeitungseigenschaften im Extruder zu verbessern, damit sie smarter durch den Extruder durchgehen. Und last but not least gibt es dann HDPE-Verpackungen, die so wie Container, Flaschen, ne, diese 5-Liter-Kanister, die man so kennt, diese weißen, die haben extrem schlechte Barriereeigenschaften. Ne, das weiß Innoform deutlich besser als ich. Also das ist, was so Sauerstoff- oder Wasserdampfbarriere, Aromabarriere betrifft, ist das eigentlich ein offenes Fenster. Die wandern da innerhalb von wenigen Stunden, wandern viele Substanzen da so durch. Und um diese Barriereeigenschaften zu verbessern, kann man diese Container fluorieren. Ja, wird einfach elementares Fluorgas in die Mitte reingegeben und dabei entstehen auch PFAS.
Und das Problem der PFAS ist, dass die nicht wieder verschwinden, oder? Unter anderem.
Genau. Also das sind, wie sie auch in der breiten Öffentlichkeit oder auch angefangen hat damit eigentlich das Bundesamt für Risikobewertung, dass sie als Ewigkeitschemikalien bezeichnet haben. Also die Polymere, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein messbarer Abbau beobachtet wird. Bei den kleineren Molekülen, sowas wie PFOA oder PFOS, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, schätzt man im Moment, das ist schwer, sowas zu messen, aber man schätzt im Moment, dass die Halbwertszeit in der Umwelt bei etwa 400 bis 500 Jahren liegt. Also dann ist die Hälfte davon erst abgebaut worden.
Also irre.
Ja, es ist wirklich das ist auch der Hauptgrund eigentlich, weshalb die EU im Moment diese Substanzen regulieren möchte. Also es gibt schon auch Hinweise darauf, dass die toxikologisch nicht so ganz ohne sind, aber die Toxikologie steht dabei eigentlich nicht im Vordergrund.
Jetzt haben wir eine schöne Vorbereitung eigentlich schon gemacht, ungewollt oder doch gewollt. Auf das Thema Recycling würde ich gerne nämlich nochmal zurückkommen. All diese Risiken, die wir schon bei frischen produzierten Materialien, wo man weiß, was man reingetan hat, wo man weiß, wie man sie verarbeitet hat, besprochen haben. Wenn man jetzt über das Thema Rezyklate nachdenkt, PEPP ist so ein Megatrend im Folienbereich, für den unsere Hörerschaft ja hauptsächlich sich informieren möchte. Wie siehst du da die Entwicklung der nächsten vielleicht 5 Jahre hinsichtlich Rezyklate? Du hast eben schon im Nebensatz angedeutet, für Lebensmittelverpackungen, Direktkontakt, siehst du das eigentlich kritisch, oder?
Ja, das sehe ich tatsächlich kritisch. Das hat damit zu tun, das hat zwei Gründe. Das eine ist sind die Eigenschaften von Polyolefinen, PE und PP. Ein bisschen überspitzt könnte man sagen, so ein Polyolefin ist wie ein Schwamm gegenüber allen möglichen Arten von Chemikalien. Also Bestandteile aus Druckfarben, Bestandteile aus Klebstoffen, aber auch zum Beispiel Bestandteile aus dem Füllgut. Ja, so einer der bekanntesten Problemstoffe, sag ich mal, wenn wir über Rezyklate, da reden wir ja oft auch über Kosmetikverpackungen, ist Limonen. Limonen ist so ein angenehm riechender Duftstoff, der so ein bisschen an Zitrusfrüchte erinnert. Und dieses Limonen findet man eigentlich in allen Rezyklaten, weil das super gut in diese HDPE-Shampooflaschen rein migriert. Das wird aufgesaugt wie ein Schwamm. Mhm. Und wenn die da einmal drin sind, dann bekommt man die zumindest nicht vollständig wieder raus. Das ist das große Problem. Das ist auch der riesige Unterschied zu PET. PET ist nicht ganz wie Glas, aber also was diese Schwammwirkung betrifft, ist PET ganz nah am Glas dran und Polyethylen, Polypropylen sind auf der ganz anderen Seite. Also die Substanzen gehen in so eine PET-Flasche, in so eine PET-Wand einfach nicht rein. Und wenn sie da einmal drin sind, gehen sie auch ganz, ganz, ganz schwer wieder raus. Also das sind so zwei so Effekte, dass die weder schnell aufgenommen werden, noch schnell abgegeben werden. Deswegen funktioniert PET so gut. Und das ist das Problem bei den Polyolefinen, dass wenn sie sie denn einmal aufgenommen haben, dass die da sehr, sehr gerne drin bleiben und man sie immer nur so bedingt gut wieder rausbekommt. Das ist der eine Grund.
Genau.
Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die EU, wenn wir mal so ein bisschen den Blick auf die andere Seite des Atlantiks werfen, in den USA gibt es ja Polyolefin-Verfahren, die zugelassen sind. Und was die EU nämlich tut, im Gegensatz zu den USA, ist, dass wir hier in der EU zwei Standardannahmen haben, die im Prinzip eigentlich den Einsatz im Moment unmöglich machen. Das eine ist, dass alle Arten von Verpackungen, von Lebensmitteln, die wir verpacken, konsumieren wir 1 Kilogramm pro Tag, Zeit unseres Lebens. Egal, ob das Senf oder Tabasco oder Mayonnaise oder whatever ist. Ne? Also alles 1 Kilogramm, jeden Tag Zeit unseres Lebens. Und das andere, ich will nicht sagen Denkfehler, aber die andere Barriere, warum wir diese Probleme haben, ist, dass wenn wir ein Polyethylen oder ein Polypropylen bewerten, dass wir dann annehmen, dass dieses Lebensmittel zu 100% in dieses Polyethylen oder Polypropylen verpackt wird. Die Amerikaner machen das anders. Die sagen, ein bestimmtes Lebensmittel, ich sage jetzt mal Erfrischungsgetränke, ne? Erfrischungsgetränke werden zu... Diese Zahl ist jetzt nicht valide, das ist einfach mal so random, wie man so schön sagt heutzutage. Die Erfrischungsgetränke werden zu 60% in PET-Flaschen verpackt und zu 30% in Glasflaschen und zu 10% in PE und PP. Also wie gesagt, die Zahlen stimmen so nicht, ich habe die nicht im Kopf, aber es gibt dort einen Gewichtungsfaktor, dass bestimmte Gruppen von Lebensmitteln, bestimmte Arten von Lebensmitteln eben vor allem in PP, vor allem in PET oder in Glas verpackt werden. Wenn wir bei diesem zufälligen Beispiel gerade bleiben würden, Erfrischungsgetränke 10% in Polyolefinen, erlaubt das, dass alle Migration oder alle Kontamination einen Faktor 10 höher sein dürfen, weil wir nur 1/10 der Lebensmittel darin abpacken. Und der zweite Faktor, den die Amerikaner in ihrem System mit berücksichtigen, ist ein Consumption-Faktor. Sie sagen einfach, bestimmte Lebensmittel werden nicht 1 Kilogramm pro Tag konsumiert, sondern man isst eben 7 Gramm Senf pro Tag statt 1 Kilogramm. Und das erlaubt dann eben, wenn man das beides miteinander kombiniert, erlaubt es, dass bestimmte Verfahren, die immer noch eine sehr hohe Reinigungseffizienz aufweisen müssen, die spezielle Sammelsysteme haben müssen, ne? Also bei den Amerikanern heißt es tatsächlich, ist eine Grundvoraussetzung, dass ein Rezyklat, das wieder für Lebensmittelverpackungen eingesetzt wird, muss ausschließlich, es gibt dort nicht mal die 5%-Begrenzung wie in Europa, muss ausschließlich aus Food-Contact-Kunststoffen bestehen. Also da sind sie schon auch relativ stringent. Also es ist nicht so, dass das luschiger ist in den USA. Aber diese grundsätzlich verschiedenen Grundannahmen, die erlauben das eben, dass es auch Polyolefin-Verfahren in den USA gibt.
Ist es nicht sogar so, dass man eigentlich gar kein Lebensmittel 1 Kilo pro Tag aufnehmen sollte, außer Wasser?
Ja, tatsächlich ist das so. Und wenn man mal guckt, es gibt ja tatsächlich auch in Europa gibt es diese Daten, ja. Das eine große Projekt, was ja auch von der EU mit viel, viel Geld gesponsert worden ist, war ja damals das Matrix-Projekt. Das ist leider in der Praxis nie so richtig zum Leben gekommen. Und ich befürchte auch mittlerweile sind die Daten so veraltet, dass das auch nicht mehr passieren wird. Aber es gibt zum Beispiel ja in Deutschland vom Max-Rubner-Institut diese nationale Verzehrsstudie, wo man mal gucken kann, von welchen Lebensmitteln, ne, Obst und Gemüse unzubereitet oder gekocht und gegart oder Fleisch und Wurstprodukte, wie viel verzehrt man denn eigentlich so pro Tag? Und tatsächlich sind es ausschließlich die nicht alkoholischen Getränke, wo der Verzehr 1 Kilogramm pro Tag erreicht oder überschreitet. Alles andere liegt bei signifikant sogar unter 500 Gramm.
Ja, genau, das wäre auch meine Einschätzung. Ja. So, wir dürfen nicht mit einem Eurofins-Experten sprechen, ohne über Analytik zu sprechen. Was gibt's da Neues? Die Analytik schreitet ja auch voran, das wissen wir beide. Es werden die Nachweisgrenzen nach unten geschraubt. Teilweise findet es Einzug auch in Regularien. Siehst du da im Moment am Horizont was? Ich habe hier so ein Beispiel, Mosh Moa war mal so ein Fall. Da hat sich einer draufgesetzt und hat das bis zum Erbrechen analysiert und hat festgestellt, Mensch, das ist ja überall drin und das muss raus. Und seine prüfen wir das so als Schadstoff des Monats, bezeichnen wir beiden das manchmal scherzhaft. Das ist dann so ein Ding, was so hochkocht, ein einzelner Rohstoff, der vielleicht plötzlich kritisch eingestuft wird und da stürzen sich dann alle drauf. Gibt es da gerade wieder sowas? Was gibt es da analytisch, an der Analytikfront?
Oh, da gibt es tatsächlich sogar einige Baustellen, wenn man ehrlich ist. Also Mosh Moa, ja, ist tatsächlich im Moment auch wieder ein etwas heißeres Eisen, was wiederum mit nationalen Einzelgängen zu tun hat. Mhm. Nämlich die Franzosen haben ein Gesetz erlassen, dass die Verwendung von mineralölhaltigen Druckfarben grundsätzlich verbietet. Also gar nicht bezogen auf den Lebensmittelbereich, sondern das ist ein Gesetz, das aus dem Umweltministerium stammt. Die möchten also quasi perspektivisch Mosh und Moa aus dem Recyclingstrom ausschleusen, indem sie mineralölhaltige Druckfarben in sämtlichen Druckfarben verbieten. Und da haben wir im Moment gerade eine Übergangsfrist. Noch bis Ende diesen Jahres ist der Mosh-Gehalt auf 1% limitiert. Das ist überschaubar. Da braucht man noch keine hochkomplexe Analytik. Aber ab dem 01.01.2025 wird der Grenzwert für Moa auf 1 ppm runtergedrückt werden. Und damit, also ppm für die nicht so vertrauten Zuhörer, ist Milligramm pro Kilogramm. Also 1 Milligramm pro Kilogramm Moa wird der Grenzwert sein. Und das bekommt man mit den momentanen Standardanalytiken nicht hin. Keine Chance. Und da hat sich jetzt gerade eine neue Technik etabliert, die so, ich sag mal, auf dem Sprung aus dem reinen Forschung- und Entwicklungsstadium in die Routineanalytik ist. Das ist die zweidimensional gekoppelte GC-GC-Analytik, womit man jetzt in der Lage ist, die Moas, also die aromatischen Kohlenwasserstoffe in einer Druckfarbe nach der Anzahl der Kohlenstoffringe zu trennen. Das ist nämlich noch die nächste Herausforderung in Frankreich, dass die Franzosen unterscheiden zwischen aromatischen Substanzen mit einem, zwei, drei und mehr aromatischen Ringen, weil es nämlich toxikologisch mittlerweile ziemlich eindeutig ist, dass die kleinen Aromaten, also mit ein und zwei Ringen, weniger toxikologisch relevant sind als die mit drei und mehr. Deswegen gilt dieser Grenzwert von 1 ppm gilt nur für 3 und mehr. Dazu muss man aber in der Lage sein, die Moa nach 1, 2 und 3 und mehr Ringen zu trennen. Und dazu braucht man diese GC-GC-Kopplung. Das ist im Moment so eine Methode, die, wie gesagt, auf dem Sprung von der Entwicklung in die Routine ist. Was tatsächlich auch eine sehr spannende Entwicklung ist, das wird noch ein bisschen dauern. Da sind wir tatsächlich im Moment noch in der Entwicklungsphase, in der Forschungsphase. Das ist von der ILSI, der International Life Science Institute. Ist schon 2016 hat es einen Leitfaden gegeben für die Beurteilung und Bewertung von NIAS aus Verpackungsmaterialien. Und schon 2016.
Was sind NIAS?
NIAS. Entschuldigung. Ja, NIAS, Non-Intentionally Added Substances, das sind Chemikalien, die niemand absichtlich in ein Verpackungsmaterial hinzugegeben hat, die aber trotzdem da sind, weil sie zum Beispiel Verunreinigungen aus der Herstellung sind, weil es Kontaminationen sind. Man schleppt sich irgendwo eine Kontamination im Herstellungsprozess ein oder wenn du an Additive denkst, so Stabilisatoren, Antioxidantien, die fangen Licht, die fangen Wärmestress, die fangen Druck im Extruder, fangen die ab, werden selber dabei abgebaut und schützen somit das Verpackungsmaterial. Vor allem im Polyolefin-Bereich gibt es eigentlich faktisch keine Kunststoffe, die keine Stabilisatoren haben, weil das Polyolefin selber nicht stabil, nicht inert genug ist. Und diese NIAS, das ist eine große Herausforderung für die Verpackungshersteller, diese NIAS einerseits zu messen und andererseits auch zu bewerten. Und eine der ganz großen Lücken, die wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, seitdem wir NIAS messen, ist einer der ganz großen Lücken, dass wir mit einer Bestimmungsgrenze von 10 Mikrogramm pro Kilogramm messen, diese sagenumwobenen 10 ppb Screenings, dass wir aber wissen, dass die krebserregenden Substanzen, die auch in einem Verpackungsmaterial drin sein können, gerade bei Rezyklaten, dass die da eine Bestimmungsgrenze von 10 ppb einfach gar nicht ausreicht, weil die schon in Konzentrationen, die viel, viel niedriger sind, auch ein Sicherheitsrisiko für den Verbraucher darstellen können. Und dieser Gap zwischen den toxikologisch relevanten Mengen und diesen 10 ppb-Screenings, die ist nicht gelöst. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und da gibt es schon seit ein paar Jahren, vor allem vorangetrieben durch das FI in Wien, das Österreichische Forschungsinstitut, und auch der Fachhochschule in Wien, zusammen mit auch großen Markenartiklern wie Nestle oder Danone gibt es Bestrebungen, sogenannte Bioassays zu benutzen. Also Testsysteme, in denen Zellkulturen einer Migration ausgesetzt werden und man dann beobachtet, was passiert eigentlich. Also zeigt die Testkultur einen Effekt. Und das hat man sehr, sehr erfolgreich vor einigen Jahren für die hormonwirksamen Substanzen gemacht, diese sogenannten endokrinen Disruptoren. Das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Und das versucht man jetzt auch seit ein paar Jahren mit sogenannten Ames-Tests für die krebserregenden Eigenschaften abzudecken. Und da würde ich sagen, dieser Ames-Test, das ist was ich mein Blick in die Glaskugel sagt mir, in 5 Jahren sind wir da, dass dieser Ames-Test auch tatsächlich in der Routine verwendet wird. Da sind wir aber im Moment in der Entwicklung. Also zu sehen, ist eine Migrationslösung, macht eine das, was aus einer Verpackung rauskommt, kann das Krebs auslösen? Kann das meine Gene irgendwie verändern? Genau, darum geht es. Das kann man mit klassischen analytischen Methoden, kann man das eigentlich nicht messen. Mit so einem biologischen Testsystem könnte man, das ist eigentlich prädestiniert dafür, das zu tun. Genau. Aber um da die entsprechende Empfindlichkeit zu erreichen, dafür wird noch Forschungsarbeit notwendig sein. Da ist übrigens auch ganz nebenbei, um die Kurve vielleicht zuvor hin zu den NC-basierten Druckfarben wieder zu kriegen. Das ist nämlich genau auch einer der Nebeneffekte oder der Erkenntnisse, die aus dieser Forschung quasi gewonnen worden sind, dass man gesehen hat, Polyolefine, es gibt Polyolefine, die gehäuft diese krebserregenden Eigenschaften aufweisen im Ames-Test, die also einen Positivbefund zeigen. Und als man dann sich die Rohstoffe angeguckt hat, als man weitere analytische Methoden verwendet hat, dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, da gibt es einen Zusammenhang zwischen NC-basierten Druckfarben und diesen positiven Ergebnissen im Ames-Test. Also das war im Prinzip, ist das genau daher gekommen. Also da passiert auch ganz viel spannende Forschung im Moment. Also einerseits ist da Wien so eine Hochburg und dann natürlich auch München mit dem Fraunhofer-Institut in Freising. Die machen da ganz, ganz spannende Forschung im Moment. Aber das ist eher sowas, vielleicht dauert es auch noch 10 Jahre, wo aber sicherlich was passieren wird.
Aber wir sehen auch da schon eine Nachfrage hinsichtlich des Wissensdurstes. Im Moment mehr so bei der Polymerherstellerseite haben wir doch immer wieder Anfragen auch für Webseminare. Da machen wir übrigens demnächst auch was mit dem OFI, nur das kleine Spoiler hier nochmal in der Mitte. Und das zeigt jetzt eigentlich sehr schön, Andreas, wie auch die Analytik Kreislauffähigkeit unterstützen kann und muss. Auch die Mosh-Moa-Diskussion. Das Mosh-Moa kommt ja durch die Kreislaufwirtschaft der Papierindustrie zu uns in die Lebensmittel. Das ist eine Nebenwirkung, die wir beherrschen müssen. Und so ähnliche Nebenwirkungen erwarten ja die Experten auch für alle anderen Recyclingprozesse. Auch beim PET gibt es solche Nebeneffekte, die man unter Kontrolle bringen muss. Das Aufreinigen der Flakes und so weiter. Also da tut sich eine ganze Menge. Abschließende Frage, Andreas. Wir haben einen tollen Podcast, glaube ich, produziert hier. Gibt es eine Verpackung, wo du sagst, die hat so ein großes Risiko, die kaufe ich nicht?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also das ist ja die Frage, die wahrscheinlich viele von uns immer wieder gestellt bekommen. Ne? Du kennst dich ja so gut mit Verpackungen aus. Inwieweit beeinflusst dich das eigentlich privat? Und also, was ich nicht ganz abgestellt habe, weil also das ist dann doch ein bisschen schwierig, aber Pizza to go ist tatsächlich sowas, wo ich, das versuche ich zu vermeiden. Ganz schaffe ich das nicht, aber ich versuche das sehr zu reduzieren. Also sowas wie, also Pizza im Karton zum mit nach Hause nehmen. Da hat man dann, teilweise ist der Boden fett durchtränkt, aber auf jeden Fall hat man oben Käse drauf. Gerade was ich sehr liebe, ist Pizza Gorgonzola. Ne? Da schwimmt richtig das Fett oben drauf und dann hat man da einen Recyclingkarton mit Mosh-Moa, mit Phthalaten, mit Photoinitiatorresten, Bisphenol A, whatever. Also das ist da alles drin und das geht auch über. Das migriert wirklich. Und ich bin immer wieder verblüfft, warum die Untersuchungsämter sich da nicht mal drauf stürzen. Und so ein Recyclingkarton von, was weiß ich, Domino oder Joey's Pizza Service oder wem auch immer, sich da nicht einfach mal eine Pizza organisieren und die Pizza mal extrahieren und mal gucken, was man denn da so für einen Chemikaliencocktail findet. Es wäre wahrscheinlich frappierend, aber naja. Und das Zweite, was ich tatsächlich eigentlich nicht mehr kaufe, nicht nur aus kulinarischen, sondern auch aus migrationstechnischen Gründen, ist Pesto in Gläsern. Also da hat man diese Weichmacher-Thematik, ne, die Schraubdeckel oben, da sind Dichtungsmassen drin, es gibt relativ moderne Systeme, die jetzt aus geschäumten Polyolefinen bestehen. Das sind diese, die man häufig auch sieht, diese blauen Deckel. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das Blau eigentlich eine Färbung ist oder ob das aus der Dichtungsmasse selber eigentlich resultiert. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Das sind diese Blue Caps, das ist ja ein Patent von Pano, die haben die Weichmacher nicht mehr drin, aber die sind eben im Preis doch eine ordentliche Nummer teurer als die üblichen PVC-Materialien. Und da hat man 30-35% Weichmacher drin und die migrieren fröhlich in fettige Lebensmittel hinein. Ne? Also wenn man da Schokocreme oder Marmelade oder Honig drin hat, ist das alles unproblematisch. Aber wenn da ein fettiges Füllgut wie Pesto drin ist, dann migrieren die wirklich in richtig großen Mengen. Und das konsumiere ich tatsächlich auch eigentlich nicht mehr.
Ja, und das passt, und vielleicht als Schlusswort nochmal als kleine Anekdote aus dem letzten Inno-Meeting zu Benedikt Gauerts Statement: Kauft keine Einweg-Weithalsgläser. Das Glas ist klasse, aber der Deckel ist nicht so gut für die Umwelt. Der Deckel macht die Ökobilanz kaputt, macht es nicht nachhaltig und eben auch noch lebensmittelrechtlich bedenklich. Also Glas kann gut sein, muss aber auch gut gemacht werden. Und so gilt es für alle Packmittel, glaube ich, Andreas. Danke für diesen tollen Podcast. Es war richtig schön, dir zuzuhören. Danke für die Insights, die du unseren Zuhörern geteilt hast. Und ich freue mich schon wieder auf die nächsten Veranstaltung mit dir.
Prima, danke dir. Einen guten Tag dir. Tschüss, Carsten.
Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Und wenn auch Sie einmal Teil dieser Initiative für mehr Flexpack-Wissen werden möchten, melden Sie sich gerne bei mir unter ks@innoform.eu. Und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, wo immer Sie Podcasts hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Schröder.